Herzliche Einladung zu einer weiteren Stunde unter dem Wort und mit dem Wort Gottes, ausgehend vom Petrusbrief, wieder eine kleine Reise durch das Wort Gottes. Lasst uns gemeinsam um den guten Segen Gottes bitten. Nachdem wir gemeinsam gesungen haben, dürfen wir gemeinsam beten. Ich lade euch auf, mit mir aufzustehen und mit mir zu beten. Und denken wir an alle, die heute nicht da sind, vielleicht krank sind, verhindert sind. Und bitten wir, ich mach dann den Abschluss. Amen. Vom Herzen danke ich dir, Herr, für jedes einzelne Gebet, das gebetet wurde. Es steigt hinauf zu dir, vor deinen Thron, deiner Gnade. Und wir bitten, Herr, um deinen guten Segen für diese Zeit. Wir bitten deinen guten Segen, Herr, für das Hören. Ich bitte dich, Herr, für das Reden. Gib durch deinen Geist, Herr, dass die Worte kommen, dass die richtige Rede ist. Halt mich ganz nah bei dir und ganz nah bei deinem Wort. Gib den Geschwistern die Mündigkeit und die Fähigkeit, durch den Geist zu prüfen, und bestätige es im Herzen, dass was von dir ist, Herr, dass es das wahr angesehen, angenommen und geglaubt und zur Nahrung und zur Erbauung dient. Herr, leite uns im Reden, leite uns im Hören. Wie gut, dass wir das bitten, Herr. Das ist keine menschliche Geschichte. Bei all der Begrenztheit, bei all der Unfähigkeit und vielleicht auch Müdigkeit und Menschlichkeit, es ist, wir beschäftigen uns mit himmlischen, mit geistlichen Dingen, mit einem teuren, kostbaren, lebendigen Wort, Herr. Das ist so ein Schatz, den wir haben, so ein Privileg, das wir haben, und ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute da ist und so unter das Wort kommen will, hören will, lernen will, glauben will. Segne ihn reichlich dafür. Ich bitte dich für all die, die heute nicht da sein können, auch die, um die will ich bitten. Als Gemeinde wollen wir für sie einstehen, durch Krankheit oder durch andere Umstände verhindert sind. Segne sie, sei ihnen ganz besonders nahe. Für all die, die heute am Telefon dabei sind, Herr, wir sind eins im Geist, und dass sie auch ganz besonders die Gemeinschaft spüren und auch das Wort verstehen und hören. Danke, Herr, für all die Möglichkeit, die wir haben. Das ist wirklich ein Geschenk, in der Zeit und in dem Land zu leben, wo wir das alles so nutzen dürfen. Wir haben ein Haus, wir haben einen Ort, es ist kühl hier, und wir haben eine Bibel und wir können hören. Für all das können wir nicht genug danken und dich preisen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dann lade ich euch wieder ein, Petrusbrief aufzuschlagen. Kapitel 2. Wir beschäftigen uns mit den ersten 10 Versen. So möchte ich sie euch wieder vorlesen. Und dann machen wir weiter. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 1 bis 10. Ich lese jetzt bewusst wieder am Stück, dass wir diesen Abschnitt als Ganzes hören. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst auch euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kosperen Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er Kostbarkeit, für die Ungläubigen aber gilt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden, und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Ein gewaltiger Abschnitt, gehört zu dem zweiten einführenden Teil, bevor Petrus über die ganz praktischen Anliegen und Leidensversuchungssituationen der Gemeinde spricht. Wir haben uns die ersten drei Verse angeschaut und ich möchte ganz kurz noch etwas zu dem letzten Abschnitt oder Absatz im Vers 3 sagen und somit zu den Versen 4 und den folgenden mit euch kommen. Ich habe ja vor, diesen Abschnitt nicht zu intensiv zu behandeln, damit wir auch mal vorwärts kommen im Petrusbrief und auf dem Wissen, dass wir schon einiges besprochen haben, an bestimmte Dinge euch einfach erinnern. Also, Petrus ermutigt und ermahnt im positiven Sinne die wiedergeborenen Kinder, das alles abzulegen, was eben gegen die Bruderliebe, Geschwisterliebe, gegen das spricht, wozu sie eigentlich wiedergeboren sind. Also wir sind wiedergeboren und befähigt zu der Liebe zu Gott und befähigt zu der Liebe der Nächsten, der Liebe der Geschwister, der Kinder Gottes. Und das ist ein Kennzeichen eines wiedergeborenen Menschen. Und Petrus sagt, weil wir nun wiedergeboren sind, lass uns das ablegen. Das steht uns einfach nicht. So mit dem ganzen Bild der Kleider ausziehen und ablegen, damit haben wir uns in etwas beschäftigt. Welche Dinge das sind? Bosheit, Trug, Heuchelei, Neid, üble Nachrede. Ich hatte nach der letzten Bibelstunde eine Nachricht von unserem Deko-Team bekommen. Sie haben mir Vorschlag gemacht, wenn ich das zusammenschreibe ordentlich, dann hängen Sie mir dann im Foyer aus, den Bund, den ich mit euch geschlossen habe. So kann sein, dass irgendwann mal schön dekoriert diese Dinge euch vor Augen sein werden, was wir alles nicht tun wollen miteinander. Bosheit, Trug, Heuchelei, Neid, übel Nachrede. Stattdessen ermutigt Petrus uns, stattdessen seid begierig nach dem, was euch wiedergeboren hat. Das, was euch das neue Leben geschenkt hat, seid begierig danach. Ihr braucht es, damit ihr nicht geistliche Babys bleibt, damit ihr wachst. Und das ist also Ablegen der alten Gewohnheiten, stattdessen Hunger nach dem geistlichen Wachstum zu haben. Wie wächst man geistlich? Und das ist dann ab dem nächsten Abschnitt, ab Vers 4, möchte ich euch gleich mit euch darauf zurückkommen oder da weitermachen, so besser. Auf eine Sache möchte ich euch noch aus Vers 3 aufmerksam machen. Schaut mal, ich lese nochmal ab Vers 2. Und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen und verfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Sagt, seid begierig, ihr müsst wachsen und das Ziel vom Wachstum ist Rettung. Jetzt kann man sehr schnell wieder reinrutschen in unsere alten Denk- und Verhaltungsmuster und sagen, oh, ich will ja gerettet werden. Und ich bin sicher, dass alle von euch, die hier da sind, sagen, ich will auch gerettet werden. So, was macht man, damit wir gerettet werden? Man könnte so lesen, oh, also ich muss ablegen. So, damit ich gerettet werde, muss ich alles ablegen, Bosheit, Trug und Heuchelei und Neid und üble Nachrede ablegen und dann geistliche Nahrung bekommen. Wenn ich das nicht mache, dann werde ich nicht gerettet. Das ist nicht, was Petrus hier schreibt. Von der Rettung, von der er hier redet, ist nicht unsere Rettung von unseren Sünden. Ich möchte euch nur kurz erinnern, was wir schon vor einigen Jahren behandelt haben. Geht mal mit Kapitel 1 ab Vers 3. So. Petrus spricht hier von unserem Erbe und dann sagt er, gepriesen sei der Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmel aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung. So, hier redet er, sagt, wie erlangen wir die Rettung? Und somit das Erbteil und all diese Herrlichkeiten, sagt, allein aus Glauben und bewahrt durch Gottes Kraft. Das ist sehr wichtig, er macht am Anfang deutlich, dass wir die Rettung erlangen und das Erbe erlangen, liegt nicht in uns, liegt in Gott. Ich hoffe, ihr könnt euch daran erinnern, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben. Widerspricht er jetzt in Kapitel 2, neuer Abschnitt, schreibt er jetzt, okay, damit ihr die Rettung erlangt, müsst ihr aber auch etwas dazu beitragen. Von was redet er, von welcher Rettung redet er? Wenn wir wiedergeboren sind, liebe Geschwister, dann sind wir gerettet. aber wir sind noch nicht vollendet. Wir können es so sagen, unsere Rettung hat begonnen. Wenn wir wiedergeboren sind, dann hat die Rettung begonnen. Das heißt, da ist der Startschuss der Rettung gefallen. Die Rettung ist noch nicht fertig. Wir müssen uns wir müssen da Klarheit darüber haben. Das heißt, jeder von uns ist noch nicht fertig gerettet. Wir sind noch nicht gerettet. Noch nicht gerettet in dem letztendlich vollendeten Ziel. Aber die Rettung hat begonnen. Und Jesus hat die Rettung begonnen, Gott hat die Rettung begonnen und er wird diese Rettung auch vollenden. Und wir sind sozusagen auf diesem Weg zu unserer Vollendung, zu dieser ganzheitlichen, vollkommenen Rettung. Gerettet sind wir von was? Wer weiß es noch? Von was sind wir gerettet? Ist das zu spät? Zu heiß? Denkt ihr, oh, jetzt im Freibad wäre schöner. Gerettet sind wir von der Macht der Sünde? Richtig? Von der Herrschaft des Teufels und der Knechtschaft des Gesetzes. Davon sind wir gerettet. In Jesus Christus, mit Christus sind wir gerettet. Von was sind wir noch nicht gerettet? Von unserem vergänglichen Leib und von dieser ersten gefallenen Schöpfung. Und darauf warten wir und seufzen wir mit, bis endlich das vollendet ist. Das heißt, es hat begonnen und es wird vollendet werden. Und die Bibel spricht, was ist deine und meine Garantie, dass das, was Gott angefangen hat, er auch vollenden wird? Und Petrus hat uns darüber, uns das vor Augen gemacht und gesagt, das ist ein Glaubensakt. Glauben an die Herrlichkeit, an die Macht und an die Stärke Gottes. Gott, der uns bewahren wird zur Rettung. Wenn Petrus jetzt von der Rettung spricht, von der Zukunft, dann meint er von der Vollendung. Ich möchte euch einfach nur noch kurz eine Stelle erinnern und dann das dabei belassen. Römerbrief, geht mal in den Römerbrief nochmal, Kapitel 8. Ich finde, dass diese Stelle es gut uns das vor Augen malt, diesen Unterschied. Römer Kapitel 8. Ab Vers 18. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Darauf leben wir alle hin. Darauf wartet die ganze Schöpfung. Ich finde, das sind so herrliche Verse. Die ganze Schöpfung wartet endlich darauf, bis Gott dich und mich verherrlicht, uns die volle Rettung gibt. Darauf wartet die Schöpfung, weil ich weiß, wenn Jesus kommt und uns verherrlicht, wird sie auch die Schöpfung neu gemacht. Und darauf wartet die Schöpfung. Vers 20 sagt er, denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, ist nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt, bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Das ist unsere Rettung, worauf wir noch warten. Unsere Rettung von der Sünden ist vollbracht. Die Rettung von der Verdammnis ist vollbracht. Die Rettung vom ewigen Gericht ist vollbracht. Glückselig all die, die in Christus sterben, über die wird der zweite Tod keine Macht haben. Diese Rettung ist vollbracht. Aber was noch nicht vollbracht ist, ist die Erlösung nicht deiner Seele, sondern die Erlösung deines Leibes. Und darauf warten wir. Und wer von uns seufzt nicht? Glückselig ist der nicht seufzt. Und Paulus sagt, und wir seufzen. Und dann? Denn auf Hoffnung sind wir gerettet worden. Die Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Das ist von dieser Rettung, spricht Petrus. Das heißt, wir sind auf Hoffnung hin gerettet worden. Uns wurde verheißen, uns wurde versprochen, ihr seid von der Sünde befreit, ihr seid vom Tod befreit. Niemand war im Himmel, niemand stand vor dem weißen Thron, niemand hat das alles gesehen, sondern es wurde uns verkündigt durch das Wort, es wurde uns verheißen durch das Wort und wir nehmen es im Glauben an. Das ist, was Petrus sagt, dadurch werden wir gerettet. Und im Glauben nehmen wir das an, dass es so ist. Wir sehen es zwar noch nicht, aber es ist so, wir glauben es. Und dann, wir leben auf Hoffnung, dass diese Rettung vollendet wird. Und wenn Petrus im 2. Petrusbrief spricht und sagt, wir sollen alles ablegen, was uns eben in unserem neuen Stand als Kinder Gottes entgegensteht und uns begierig nach der vernünftigen Milch, nach der vernünftigen Lehre, nach dem Wort Gottes uns sehnen. Und er sagt, wozu braucht man das? Ja, um zu wachsen zu dieser Vollendung. Das ist der Grund, warum du noch da bist. Das ist der Grund, warum Dinge geschehen, wie geschehen. Und in diesem Zusammenhang sagt Paulus auch, dass wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das heißt, all die Umstände unseres Lebens, all die Dinge, die auch Seufzen bringen, die braucht es, um uns eben zur Vollendung zu bringen, zu dieser Rettung, zur Verwandlung in das Bild Jesu Christi. Also, damit wir unser Ziel erreichen, damit wir diese lebendige Hoffnung erreichen und diese lebendige Hoffnung sehen, müssen wir wachsen. Und das heißt, wir brauchen diese Nahrung. Das ist der erste Abschnitt, die ersten drei Verse. Also ablegen von dem alles, was zerstört, dagegen das nehmen, was uns vorwärts bringt, was zum Wachstum bringt mit dieser Perspektive, das brauche ich, um vollendet zu werden. Das ist notwendig, das ist absolut notwendig. Damit ich geistlich neu gemacht werde, brauche ich geistliche Nahrung, geistliche Speise. Wie macht man das? Das ist eine spannende Frage jetzt. Wie macht man das? Also ich hoffe, ihr zu diesem heißen Tag und euer Gehirn ist nicht so arg überhitzt und ihr könnt mir noch folgen. Über manche Augen gucke ich und dann sehe ich, die werden lieber im Freibad. Dass, wenn Petrus hier von der, damit wir die Rettung bekommen, er rutscht nicht wieder in eine sogenannte Werkgerechtigkeit und dass wir durch unser Handeln, unsere Werke etwas tun müssen, um die Rettung zu bekommen. Ihr versteht, warum ich das hier erwähnt habe, ja? Und ich hoffe, ihr könnt auch von der Argumentation folgen. So, jetzt, und das ist jetzt wichtig, wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin, dass wir geistlich wachsen? Wo bekommen wir diese Milch und wo bekommen wir diese Nahrung? Wie macht man das? Ja? Wenn er sagt, legt das ab, darüber haben wir gesprochen. Wir wissen, was wir tun müssen. Aber er sagt, seid begierig nach der Milch. Ihr braucht geistliche Nahrung, ihr braucht ein vernünftiges, das lebendige Wort Gottes. Wo kriegt man es? Wo kriegt man es? Was würdet ihr sagen? In der Bibel? Noch nicht einmal das. Das ist voll fies, gell, wenn ich so frage, dann müsst ihr sagen, der will irgendwo hinaus. Ich möchte euch Vers 4 lesen und dann ein Thema anschneiden, das ich schon so tausendmal runtergeleitet habe. Und deswegen euch hoffe ich nur erinnern und ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Schaut mal, was Petrus macht. Und er macht das nicht ohne Grund, wie er es macht. Herrlich, schreibt er. Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein. Wenn ich wachsen will, was muss ich tun? Zu ihm kommen. Zu ihm kommen. Zu wem? Zu Jesus. Das ist der Schlüssel. Wenn Petrus sagt, ihr müsst geistlich wachsen, ihr müsst ein geistliches Haus werden, Opfer müssen dargebracht werden, die Gott wohlgekommen sind, die ein Wohlgeruch sind, damit Gott verherrlicht wird. Wie macht man das? Petrus sagt, und jetzt strengt euch mal an und jetzt müsst ihr das und das und das und das und das tun. Nee, Petrus sagt, wenn er in diesem Zusammenhang von ablegen und ausziehen und von begierig sein, sagt, wenn ihr wiedergeboren seid, da braucht ihr einen Hunger. Das Kennzeichen, ihr müsst hungrig sein. Und wenn ihr hungrig seid, dann geht zu ihm, der euch das Brot und den Wein und der euch das Wasser geben wird umsonst. Ihr müsst zu ihm. Der Fehler, den wir machen, ist, wir lesen, okay, ablegen, voll gut, müssen wir. Das steht mir nicht, ich habe es gemerkt. Manche haben es mir auch gesagt, dass ich hässlich darin aussehe. Ich will das ablegen. Stattdessen, okay, ich will geistlich wachsen, ich brauche das. Und dann, was macht man? Okay, dann Aktivismus. Und dann macht man einen Plan und was weiß ich. Und dann, okay, dann strengt man wieder an und dann ein paar Wochen später, Monate später, ist man bitterlich wieder enttäuscht, weil man es nicht hingekriegt hat. Warum? Weil das Motiv ist schon richtig. Aber der Weg und die Art ist falsch. Wir müssen zu ihm. Und wir müssen wissen, wie man das macht. Und wir müssen zu Jesus. Und jetzt sage ich etwas vielleicht auf ersten Blick Provozierendes, aber ich erkläre es und dann hoffe ich, wird es klarer. Nicht mal zuerst in die Bibel. Wenn wir in die Bibel gehen und sie nicht uns zu Jesus bringt, dann bringt das nichts. So, wir müssen zu Jesus kommen. Und wie machen wir es? Wie kommen wir zu Jesus? Ja, hier. Natürlich. Versteht ihr, was ich meine? Ich schlage da nicht auf und sage, okay, ich brauche Hilfe und Tipps, wie ich das tun kann. Wie mache ich das Ganze? Und dann suche ich mir, du sollst nicht. Das ist nicht Art und Weise, wie ich dann die Bibel aufschlage, sondern ich sage, Jesus, ich will zu dir. Man hat mir gesagt, du willst mir helfen. Man hat gesagt, du, ich muss zu dir kommen. Man hat mir gesagt, du hast Worte des lebendigen, des ewigen Lebens. Zu wem sollten wir sonst noch gehen? Zu wem? Wohin gehen wir, wenn wir Hilfe brauchen? Wohin gehen wir? Was machen wir? So, Petrus spricht und sagt, zu ihm kommend. Das ist so, um geistlich wachsen zu können und auch geistlich zu wachsen. Und ich behaupte, wenn wir geistlich wachsen, wenn wir in der Lage sind, auch das Fleisch abzulegen. So, denn durch den Geist bekämpfen wir das Fleisch. Durch den Geist überführen wir das Fleisch. Und durch den Geist töten wir die Werke des Fleisches. Wir müssen geistlich wachsen. Wir müssen das im Geist viel Nahrung, wirklich viel Nahrung zuführen. Wie machen wir? Also, wir müssen zu Jesus kommen. Um was es hier geht, ist nicht aus deiner eigenen Kraft. Du wirst es nicht schaffen können. Du musst zu Jesus. Und wenn ich das sage, ich habe das heute und immer wieder und heute wieder, ich liege da, bevor ich zur Bibelstelle gehe, im Gedanken durch und sage, weiß, ich muss da sagen, geht einfach zu Jesus. Und dann denke ich, das klingt so einfach. Und dann denke ich, funktioniert das? Ja, es funktioniert. Es ist so einfach und doch so schwer. Wir müssen zu Jesus. Warum? Schlag mir mit mir Matthäus 11 auf. Ich möchte ein, zwei Stellen euch mit ein, zwei Stellen das belegen und euch da ein bisschen tiefer hineinführen. Matthäus 11. Ich lese ab Vers 25. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du es den Weisen und den Verständigen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Also diesen Superklugen und der Elite Israels, die behaupten, das Wort zu kennen und das auszulegen. Wir haben letzten Sonntag darüber nachgedacht. Ich weiß nicht, wie weit ihr mit mir da gegangen seid. Die auf alle Auslegungen ein Zaun und für jedes Gesetz eine Tradition der Väter hatten und das so groß aufgebaut haben, die sie als sehr verständig, als sehr weise ausgaben. Und Jesus sagt, den hast du es nicht offenbart, sondern den Unmündigen. Und dann Vers 26, ja Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn. Also, wenn man den Vater erkennen will, zu wem muss man hin? Zum Sohn. Und wenn man den Sohn erkennen will, zu wem muss man hin? Zum Vater. So, zu ihm und zu ihm müssen wir kommen. Und dann sagt er, also sie sind die Quelle der Offenbarung. Das ist nicht eigenes Verständnis, nicht die eigene Tradition, nicht selbst gelernt, sondern er ist die Quelle und er muss es offenbaren. Der Vater hat ihm alles gegeben. Und dann sagt der Vers 27, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der dem Sohn ihn offenbaren will. Und jetzt kommt das, was wir alle kennen. Also Jesus sagt, der wird es erkennen, dem der Sohn es gibt, dem der Sohn es offenbaren will. Das klingt schon hart, gell? Und jetzt könnte man aufhören zu lesen und sagen, okay, und wenn er es nicht will, dann erkennt man es halt nicht. Und was würde Paulus sagen? Wer bist du, Mensch, dass du gegen Gott aufstehst und so? Aber schaut mal, was Jesus sagt. Er bleibt hier nicht stehen. Schaut mal. Wem will er es offenbaren? Wem will er es offenbaren? Es steht. Und da brauchen wir, da gibt es keinen Grund zu murren, keinen Grund, sich darüber aufzuregen. Kommt her zu mir, alle Mühseligen und Beladenen. Wem er will es offenbaren? Allen Mühseligen und allen Beladenen. Die einsehen, oh, ich brauche Hilfe. Ich brauche Offenbarung. Ich bin müde. Ich bin so müde. Mein Leben lang habe ich gekämpft, gemacht, getan, wollte vor Gott gerecht werden. Ich krieg's nicht hin. Ich bin müde geworden. Und jetzt nicht, weil ich heute einen 8-Stunden- oder 12-Stunden-Tag hatte. Das ist nicht in erster Linie die Müdigkeit. Oder heute habe ich 3 Töpfe Borscht gekocht. Bin dann jetzt wieder müde geworden. Oder langen Spaziergang gemacht. Sondern um was hier geht, ist von den Lasten, der auferlegten Lasten, der Versuch der eigenen Gerechtigkeit, der Selbstgerechtigkeit. Sich selbst zu erlösen, selbst vor Gott gerecht zu werden. Und Jesus sagt, kommt zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Ich werde es tun. Und jetzt schaut mal, nehmt auf euch mein Joch und jetzt darauf will ich hinaus, und lernt von mir. So, um geistlich zu wachsen, um vorwärts zu kommen und aus unserer Mühsal rauszukommen, aus eigener Kraft, als diese Dinge tun zu müssen. Jesus lädt ein und sagt, kommt zu mir. Kommt zu mir. Und ich liebe diesen Satz, lernt von mir. Ich liebe das. Warum? Weil er nicht sagt, und seid so wie ich. Das sagt er nicht. Weil das ist der Anspruch. Das ist ein Joch, denn die schriftgelehrten Pharisäer, so musst du sein. Und dann ein Riesenjoch hingehängt. Und Jesus sagt, kommt zu mir und lernt von mir. Andersrum, ich bringe es euch bei. Ich bringe es euch bei. Macht euch keine Sorgen, kommt einfach mal zu mir. Ja, was muss ich tun? Ja, komm mal her. Ja, aber irgendwas muss ich tun. Jetzt komm doch einfach mal her. Kommt mal zu mir. Und wisst ihr, was Jesus als erstes sagt? Setz dich mal hin. Nö. Irgendwas, setz dich mal hin. Ich will dir Ruhe geben. Komm mal runter von deinen allen Aktivitäten. Setz dich mal hin. Und beladen, ich werde euch Ruhe geben. Erstmal, ich bringe euch endlich mal in die Ruhe hinein. Nehmt auf euch mein Joch. So, ich gebe euch ein Joch. Nicht die, wie die schriftgelehrten Pharisäer euch ein Joch gegeben haben. Ich gebe euch mein Joch. Und dann, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wisst ihr, warum er das sagt? Oh, das war wirklich vor vielen, vielen Jahren, als mir diese Verse lieb geworden sind. Oh, wie herrlich war das. Ich bin von meiner Prägung und vielleicht sogar Veranlagung. Manche sagen es mir nach, ich glaube es nach wie vor nicht. Ich soll ein Perfektionist sein. Mein Papa hat es mir mal gesagt, nur weil ich nicht so gut fand, wie er meine Tür gestrichen hat. Meint, du bist ein Perfektionist wie dein Onkel. Was? Aber ein Stück weit weiß ich, ein Stück weit steckt es in mir. Und immer dann, wenn, dann komplett und wenn, dann konsequent und dann ganz und mit aller Hingabe etwas machen, nicht so halbherzig, wenn, aber dann aber genauso die Gefahr des Scheiterns und dann aber genauso komplett am Boden und komplett zerstört und komplett Niederlage und so. Versteht ihr, was ich meine, ja? Und als mir einer meiner Lehrer diesen Vers damals ausgelegt haben und in dieser Richtung und ich darüber anfing nachzudenken, ich hatte immer mal ein Bild gehabt, so bin ich aufgewachsen. Ich muss all diese Dinge tun und wehe mir, wenn nicht. Und sobald ich eins gebrochen habe, wird der Herr mich bestrafen. Und ich habe nur hinter jeder Ecke nur gewartet, wann kommt die Strafe? Und wenn sie nicht sofort kam, dann habe ich mich nicht gefreut, sondern ich habe gesagt, okay, wann dann? Ja? So bin ich aufgewachsen, immer mit der Angst, Gott wird jede Sünde bestrafen. Ich habe die Erlösung Jesus Christus nicht gehabt, nicht verstanden. Und dann dieses Verständnis in ihm, wenn wir zu ihm kommen und von ihm lernen. Das ist ein Lernprozess. Darf ich so sagen? So hat man es mir gesagt und ich glaube das. Und er sagt, und hab keine Angst, Fehler zu machen. Und als ich das zum ersten Mal nachgehört habe, dachte ich, wie? Geht gar nicht. Fehler sind nicht gut. Er sagt, kommt her und lernt von mir. Nicht seid so wie ich, lernt von mir. Ich will euch beibringen, wie man eine Gottesbeziehung lebt.
Und dann sagt er, und habt keine Angst, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. Das ist ein guter Lehrer. Oh, es gibt keinen besseren wie ihn. Er ist nicht sofort hinter jedem Fehler, hinter jedem Versagen, sofort da steht, ich habe es dir doch gesagt und zack und hier und da. Sondern er geht noch eine Meile und noch eine Meile und noch eine Meile und noch einen Weg und noch einen Weg und findet noch eine Möglichkeit und gibt nicht auf, weil er das, was er angefangen hat, vollenden wird. Und das in einer Demut und in einer Sanftmut. So herrlich. Und dann sagt er, wenn ihr zu mir kommt und von mir lernt, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Darf ich dich wirklich herausfordern, darüber nachzudenken? Empfindest du die Last Jesu leicht oder nicht? Bist du in einer Lernbeziehung mit Jesus? Also darf er, bringt er dir bei, wie man Glauben lebt, wie man Gottesbeziehung lebt? Wenn ja, dann bist du ein Christ. Wenn nein, dann bist du noch keiner. Denn das ist zu ihm kommend. Dieser Vers wird für uns gleich wichtig sein. Wir werden gleich ins Alte Testament gehen. Und dann empfindest du das Joch oder den Joch? Ich denke. Empfindest du das Joch, das er dir auflegt, als leicht? Oder sagt, oh Herr, das ist nicht leicht. Unterscheidet sich nicht viel wie von meinem alten Leben. Unterscheidet sich nicht von irgendeiner anderen Religion. Da muss ich tun, da muss ich lassen. Wenn es immer noch schwer ist, dann ist es irgendwie so, dass wir immer noch nicht sein Joch tragen, sondern eigene oder fremde Joch tragen. Also der Weg zum Wachstum, zum geistlichen Wachstum ist erstmals zu Jesus, zu ihm. Schlag mit mir eine meiner Lieblingsstellen, Johannes Kapitel 5 auf. Johannes Kapitel 5, Vers 36, glaube ich, ist das, 39. Darum habe ich vorher gesagt, etwas provozierend, noch nicht mal zuerst die Bibel. Johannes 5, Vers 39, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen, und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Seht ihr das? Das ist, worauf ich hinaus möchte. Es ist eine Sache, mit der die Bibel zu erforschen. Das ist eine Sache, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Das ist eine Sache, sie zu studieren und dann Hilfestellung zu bekommen, wie lebe ich ein gottesfürchtiges Leben. Das ist eine Sache. Und nach außen sieht das wirklich fromm und gut und richtig aus. Und ich vermute, niemand kommt so schnell auf die Idee und sagt, was machst du da eigentlich? Aber Jesus sagt, das ist ein Problem. Das ist eure Überzeugung. Ihr studiert die Bibel, damit ihr, wie mache ich's? Und sagt, die Bibel hat eine Funktion. Wir studieren die Bibel, damit sie uns zu Jesus bringt. Und wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir zu ihm kommen, dann bekommen wir Leben. Denn das brauchen wir. Leben. Und er ist der Einzige, der es uns geben kann. Also, wie wachsen wir geistlich? Wir müssen zu ihm. Wir müssen zu ihm, der Worte des ewigen Lebens hat. Der Worte des ewigen Lebens hat. Er muss es uns geben, ab zu Jesus. Das ist, Jesus sagt, Johannes 15, ohne mich könnt ihr. Das wissen wir doch alles, das glauben wir, das steht geschrieben, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nicht ohne mich wisst ihr nichts. Ohne mich, ihr könnt das alles wissen, den ganzen Maßstab, das Gesetz des Gottes kennen. Aber das Problem ist, ohne mich könnt ihr es nicht tun. Bleibt in mir und ich in euch. Und dann werdet ihr Frucht bringen. Und eure Frucht wird bleiben. So, das ist unser erster Weg zu Jesus. Das fordert uns heraus, eine intensive Beziehung mit Jesus zu führen. Und das, was Maria vorhin gesagt hat, das hat zum Beispiel was mit dem Gebetsleben zu tun. Dass wir wirklich zu ihm kommen und sagen, Herr, du gerade voll versagt. Oder Herr, ich brauche jetzt echt Hilfe. Oder Herr, guck mal, ich habe immer noch meine alten Klamotten an. Oder Herr, kannst du mir nicht bitte helfen? Das braucht wirklich eine intensive Beziehung mit ihm. Und oft ist es so, dass wir einfach da nicht rauskommen, weil wir das aus eigener Kraft und ohne ihn versuchen. Wir scheitern bitterlich. Also, Petrusbrief. Wie wachsen wir geistlich? Wir kommen zu ihm. Wo finden wir ihn? Wie finden wir ihn? Müssen wir nach Jerusalem gehen? Müssen wir in den Himmel aufsteigen? Müssen wir in den Abgrund absteigen, um ihn zu holen? Was sagt die Schrift und was sagt Paulus im Römer 10? Das Wort ist in eurem Herzen und in eurem Mund. Wo finde ich Jesus? Im Wort. So dahin. Aber ich suche ihn. Sag Jesus, ich brauche dich. Und dann bin ich mir sicher, dann öffnet sich uns das Wort und wir erkennen Christus, erkennen das Evangelium und die darin verborgene Kraft. Also, das ist das Erste. Kapitel 2, Vers 4. Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein. Jetzt, zu ihm, wir wissen, wer Jesus ist. Und jetzt schaut mal, wie Petrus ihn bezeichnet. Wer ist ihm? Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein. Er spricht jetzt von einem lebendigen Stein. Wieso redet er jetzt vom lebendigen Stein? Wieso redet er von Jesus als von einem lebendigen Stein? Zuerst überhaupt die Frage, warum Stein? Gell? Weiß nicht, ob ich darüber Gedanken gemacht, mit Sicherheit schon. Und das andere ist, warum spricht er von einem lebendigen Stein? Auch einfach die Bezeichnung als lebendiger Stein. Kein toter Stein. Lebendiger Stein, warum? Weil Jesus gestorben und auferstanden. Er lebt, er hat das Leben. Er ist die Quelle des Lebens, weil er lebt. Und zu ihm kommend als zum lebendigen Stein, keinem toten Stein. Das ist keine tote Religion, es ist nicht etwas Totes, wo man einfach hofft und dann anbetet, wie auch immer. Es ist kein Stein, kein Pflock, kein Haus, keine Kuh, sondern es lebt, er ist lebendig, es ist wirklich echt. Zu ihm kommen als zu etwas Lebendigem. Aber auch lebendiger Stein, weil hier ist etwas uns deutlich gemacht wird, das ist kein normaler Stein. Es ist kein buchstäblicher Stein. Es ist kein Steinklotz aus einem Steinbruch, sondern hier geht es um etwas anderem. Dieser Stein lebt. Kennt ihr lebendige Steine? Ich kenne keinen einzigen lebendigen Stein. Eine interessante Formulierung oder Bezeichnung der Bibel, dass ein Stein lebt. So, er redet von einem lebendigen Stein. Das heißt, und jetzt schon mal an eine gleiche Spur, dass hier geht es nicht um natürliche Dinge. Hier geht es nicht um irdische Dinge. Hier geht es um geistliche Dinge, von denen Petrus hier sprechen möchte. Er gebraucht den Begriff Stein, um jetzt ein Thema aufzuwerfen oder uns zu zeigen, was eigentlich aufgebaut wird. Was muss gebaut werden? Was muss wachsen? Und das ganze Thema ist natürlich vom Tempel. Und wenn man vom Tempel redet, dann kommt man zum Stein. Denn das braucht es. Es braucht Steine, um ein Haus zu bauen. Und er spricht von Jesus als lebendigen Stein und sagt, wenn wir zu ihm kommen, wisst ihr, was wir dann auch sind oder werden? Auch lebendige Steine, das ist eigentlich interessant, gell? Wer zu ihm kommt und Anteil an ihm hat, ist so wie er, ist er ein lebendiger Stein, werden wir auch lebendige Steine. Und die braucht es braucht ganz, ganz viele lebendige Steine, um dieses geistliche Haus aufzubauen. Ich möchte mit euch eine ganz kleine Reise, wirklich eine kleine, nicht zu tief, nach diesem Stein mal im Alten Testament forschen, ins Neue Testament. Wo taucht überall der Stein auf? Wie wird da die Thematik entfaltet? Und dann, hoffe ich, mit diesem Verständnis kommen wir dann in Petrus' Brief wieder zurück. So lade ich euch ein, mit mir eine ganz kleine, ein kleines Wortstudium zum Stein zu machen, zu diesem lebendigen Stein. Ich möchte euch in die Psalmen zuerst hineinnehmen, Psalm 118. von der Thematik und vom Gedankengang ist so, schaut mal, wie geschieht geistliches Wachstum? Wir müssen zu Jesus kommen. Und dann sagt er, und wenn wir zu ihm kommen, wird er uns aufbauen und auferbauen. Also, um geistig zu wachsen, müssen wir zu Jesus, zu ihm kommen, von ihm auferbauend. Nicht selbst auferbauen, nicht sich selbst sich zu ihm kommen, sagen, Jesus, hier bin ich da, jetzt bau. Du darfst bauen, du darfst den Stein zurecht meißeln, du darfst ihn gleichförmig machen, so wie dich. Und dann beginnt klopf, 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 klopf. Und dann wird der Stein behauen und zurechtgeklopft, um eingesetzt zu werden an den Platz, wo es braucht, damit er da stehen kann. Also das macht Jesus. Zu ihm kommend, damit er an uns etwas tun kann. Also der Gedanke vom Stein, Psalm 118. Wer weiß noch, in welchem Kontext wird dieser Psalm gesungen? Beim Passa. Wunderbar, beim Passafest. Das ist der letzte Psalm, der bei dem Passafest gesungen wird. Und das ist der letzte Psalm, den Jesus mit seinen Jüngern gesungen hat, bevor sie auf den Ölberg gegangen sind. Das heißt, bevor er das Erlösungswerk getan hat, haben die das alle noch aus ihrem Mund bezeugt und aus ihrem Mund gesungen. Und nach wie vor singen die Juden, wenn sie ins Wasser fallen, immer noch das und erkennen nicht, dass das schon längst eigentlich vollbracht ist. Um was geht's? Was wird besungen? Die Gnade. Schaut mal, Psalm 118, Vers 1. Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade wird ewig. Es sage Israel, ja, seine Gnade wird ewig. Es sage das Haus Aaron, ja, seine Gnade wird ewig. Es sagen die, die den Herrn fürchten, ja, seine Gnade wird ewig. Okay? Das ist das Thema. Das dreimalige Wiederholen, um was geht's? Seine Gnade wird ewig. Und was ist Gnade? Ein unverdientes Geschenk. Gott schenkt uns etwas, was wir nicht verdient haben. Um das geht es hier, das ist die Botschaft. Aber jetzt, das ist, Gott bietet diese Gnade an, diese ewige Gnade an. Aber sie haben sie nicht erkannt, die haben sie nicht angenommen. Im Gegenteil, sie haben sich an ihr gestoßen, sie haben sie verleugnet. Und ab Vers 5 schreibt oder verkündigt und prophezeit, weissagt der Messias, bevor er auf die Welt kommt, sagt, aber sie mögen mich nicht, die mögen nicht die Gnade Gottes, die ihnen erscheint. Sie hassen sie, sie stoßen sich an ihr. Schaut mal ab Vers 5. Aus der Bedrängnis rief ich zu Jah. Jah antwortete mir in der Weite. Der Herr ist für mich, ich werde mich nicht fürchten. Was könnte ein Mensch mir tun? Der Herr ist für mich, unter denen, die mir helfen. Ich werde herabsehen auf meine Hasser. Es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als auf Menschen sich zu verlassen. Es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als sich auf Edle zu verlassen. Alle Nationen haben mich umringt. Im Namen des Herrn, ja, ich werte sie ab. So, was uns gezeigt wird, dass Gott die Gnade anbietet, aber sie umringen die Gnade, indem sie sie vernichten wollen. Sie hassen sie. Und wer ist diese Gnade? Jesus Christus. Uns wird die Ablehnung der Gnade Gottes in Jesus Christus hier dargezeigt in diesem Psalm. Doch Jesus bleibt treu, er geht diesen Weg, er wehrt sie ab, er gibt ihnen nicht nach, er stirbt sogar für uns und steht auf. Schaut mal ab Vers 14. Meine Stärke und mein Gesang ist ja. Er ist mir zur Rettung geworden. Klang von Jubel und Heil ist in den Zelten der Gerechten. Die Rechte des Herrn tut Gewaltiges. Was ist das Gewaltige, was die Rechte des Herrn tut? Was ist das Herrliche, was geschieht? Die Rechte des Herrn ist erhoben. Die Rechte des Herrn tut Gewaltiges. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten Jahwes erzählen. Hart hat mich Jah gezüchtet, aber dem Tod hat er mich nicht übergeben. Also, die Verkündigung, hart das Gericht, harte Ablehnung, hart der Hass und all das. Aber Jesus wird leben, er wird auferstehen. Warum? Weil Gott ihm in den Tod nicht übergeben hat. Nur von dem Gedankengang der Psalmen her. Dann besingt er die Gerechtigkeit. Auf diesem Weg kommt Gerechtigkeit und nur auf diesem Weg kommt man in die Gerechtigkeit hinein. Nur durch dieses Tor. Und jetzt Vers 22. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist es geschehen. Es ist ein Wunder vor unseren Augen. So, das wird hier zum ersten Mal in dieser Weise das zitiert und gesagt. In diesem ganzen Zusammenhang, die Gnade wird dargeboten, die Gnade wird abgelehnt. Und warum? Den Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Vor dem Herrn ist es geschehen, nicht vor den Menschen, vor dem Herrn ist es geschehen. Vor den Menschen ist es zu wunderbar in ihren Augen. Sie haben keine Ahnung, was da passiert ist. Sie haben ihn nicht erkannt, sie haben ihn gehasst, sie haben sich an ihn gestoßen. Und die Bauleute, von welchen Bauleuten ist hier die Rede? Von denjenigen, die die Grundlage legen sollten. Bauleute, die ein Haus bauen sollten, die das Haus Gottes bauen sollten. Sie haben nicht erkannt, welches Haus Gott bauen will. Sie haben nicht erkannt, wie Gott in diesem Haus Gerechtigkeit schaffen will. Sie haben nicht erkannt, was Gnade bedeutet. Sie haben nicht erkannt, durch wen. Sie haben keine Ahnung, auf welcher Grundlage Gott Gnade erweist und erweisen lässt. Und diese Bauleute, für die ist es zu wunderbar. Das heißt nicht, dass sie sagen, boah, zu wunderbar, wie herrlich. Das übersteigt ihnen und sie stoßen sich daran. In ihren Augen, sie verstehen es nicht. Der Stein, den Gott gegeben hat, ein Stein, wir werden darüber kurz nachdenken, warum ein Stein, sie haben ihn verworfen, darum geht es. Den Stein, den Gott ihnen gegeben hat, der als Grundlage für alle Gerechtigkeit dienen sollte, gelegt worden ist, die haben ihn verworfen. Und dann sagt Gott, und er ist zum Eckstein geworden. Was ist ein Eckstein? Ein eckiger Stein. Voll gut. Ganz einfach, eckiger Stein. Es ist ein großer, genauer, abgemessener Eckstein. Wenn wir jetzt an Grundstein denken, dann denken wir mehr so an eine Platte. So eine Grundplatte und dann wird ein Haus darauf gebaut. Dieser Eckstein aber wurde gelegt und dieser Eckstein bestimmte die Größe und die Richtung und die Stabilität und den Ausmaß des Hauses. Und je genauer, je präziser, je größer, je fester dieser Stein, umso fester war das Haus. So, er legt die Grundlage des Hauses. Er bestimmt den Winkel, bestimmt die Maße, bestimmt die Stabilität und dieser Stein wurde gelegt, er wurde von den Menschen verworfen. Und Gott hat ihn genommen, den die Menschen verworfen haben, und hat ihn hingelegt und gesagt, aber ich baue da auf ihm. Auf ihm werde ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle, könnt ihr, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Wo steht das? Matthäus schon mal gut? Matthäus 16. Ja. Nicht auf Petrus wird er seine Gemeinde bauen. Petrus ist Stein. Ihr sagt, auf diesen Felsen, auf dem Bekenntnis Jesus Christus, der Sohn Gottes. Gott hat diesen Eckstein gelegt, diese Ausrichtung. Die Bauleute, die haben es nicht verstanden. Darf ich schon mal ein bisschen vorgreifen? Sie haben gesagt, wir haben doch schon ein Haus. Wieso noch eins? Wieso brauchen wir einen Stein? Wir haben noch einen Stein. Guck mal, da 40 Jahre ordentlich gebaut. Der Herode hat sogar das nochmal aufgemöbelt, hat das Ganze noch renoviert. Ist doch ein herrliches Ding. Selbst die Jünger haben gesagt, Jesus, schau mal, gewaltig. Guck mal, wie das in der Sonne glänzt, mit allem Gold und allem drum und dran. Guck mal, was für ein herrliches Gebäude. Der Ort, an dem man Gott begegnet, an dem Ort, wo man ein Opfer darbringt, ein Ort, wo Sühnung stattfindet. Und Gott sagt, die Bauleute, die haben keine Ahnung, für welches Haus ich bauen will. Sie haben den eigentlichen Eckstein, das eigentliche Fundament, haben sie verworfen. Vers 24 sagt uns, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Seien wir fröhlich und freuen uns mit ihm. Das ist der Grund der wahren Freude, weil diese Grundsteinlegung, an diesem Tag hat Gott einen Grundstein gelegt, auf dem er uns die Gerechtigkeit Gottes geben wird, auf der Grundlage er uns retten wird. Auf der Grundlage, wie die Gnade bekommen. Und für diejenigen, Petrus sagt, für diejenigen, die das erkennen, auf welchem Haus die Rede ist, von welchem Stein die Rede ist, für sie ist das das Kostbarste, was es gibt. Für die anderen ist es ein Ärgernis. Sie stoßen sich dann, sie hassen es und sie fallen und stürzen. Und er fällt sogar noch auf sie drauf und sie sterben. Also die erste Begegnung mit dem vom Stein ist in diesem ganzen Zusammenhang von der angebotenen Gnade Gottes, der Verwerfung dieser Gnade und der Ablehnung von diesem Grundstein. Die nächste Stelle, die ich euch kurz zeigen möchte, ist in Jesaja Kapitel 8. Jesaja Kapitel 8. Ab Vers 11 steigen wir ein. Noch 5 Minuten auf meine Uhr. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen, als seine Hand mich packte und er mich davor warnte, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Das ist ein interessanter Satz, gell? Der Herr hat mich gepackt. Er sagt, komm mal her. Und er sagt, glaub nicht all diesen Verschwörungstheorien, die sie bringen. Nicht alles, was das Volk sagt, Verschwörung, Böse, Irrlehrer, ist richtig. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Von was prophezeit Jesaja? Von was redet Jesaja? Von welchen Tagen redet er? Von den Tagen Jesu. Als das Volk kam und sagt, Beelzebul. Als das Volk kam und sagt, Gotteslästerer. Und Gott sagt, hört nicht auf sie, nicht alles, was sie sagen, ist Verschwörung, ist Verschwörung. Bitte, hört nicht auf sie. Er warnt ihr, diesen Lehren hinterherzugehen. Er warnt sie, dass sie ihnen glauben. Er sagt, das ist keine Verschwörung. Jesus betreibt ja keine Verschwörung. Das, was sie fürchten, sollt ihr nicht fürchten und nicht davor erschrecken. Und was fürchteten sie? Christus. Vor ihm erschreckten sie und sagten, aber ihr nicht. Ihr sollt euch darüber freuen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein in ihm. Ihr sollt euch nicht darüber erschrecken. Ihr sollt diesen nicht glauben. Schaut mal Vers 13. Denn der Herrscharin, den sollt ihr heiligen, absondern, in eurem Herzen Christus für heilig halten. Er sei eure Furcht, er sei euer Schrecken. Und er wird zum Heiligtum sein und sein Stein und zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns für die beiden Häuser Israels, zum Klappnetz, zur Falle für die Bewohner Jerusalem. Da warnt und der Prophet Jesaja und greift das auf, was Psalm 118 schon gesagt hat. Glaubt nicht diesen Verschwörungen, geht ihnen nicht hinterher, sondern der Herr der Herrscharen, an dem sollt ihr euch ausrichten, den sollt ihr fürchten, bleibt bei dem. Und jetzt schaut mal, so interessant, es geht um den Herrn der Herrscharen, den sollt ihr heiligen. Er, wer ist das? Der Herr der Herrscharen, sei eure Furcht. Und er sei euer Schrecken. Wer ist es? Der Herr der Herrscharen. Und er wird zum Heiligtum. Wer? Der Herr der Herrscharen. Und sein und zum Stein des Anstoßes. Wer ist der Stein des Anstoßes? Der Herr der Herrscharen. Und zum Fels des Strauchelns. Wer ist das? Der Herr der Herrscharen. Schaut mal, überlegt euch mal. Der Herr der Herrscharen. Shebaot. Der Herr der Herrscharen. Und das Volk sagt, Verschwörung, Verschwörung, Verschwörung. Irrlehre, Irrlehre, Irrlehre. Falsch, falsch, falsch. Sagt zum Volk, hört nicht hin, geht nicht hin, glaubt ihm nicht. Es ist der Herr der Herrscharen. Und der Prophet hat das schon vorher verkündigt und vorher gesagt. Und er ist zum Heiligtum. Er ist das wahre Heiligtum, wo man Gott begegnen, wo das wahre Opfer. Und er ist dieser Stein, wo das Heiligtum auf der gegründet ist. Für uns ist es klar, für die anderen ist aber ein Anstoß. Sie stoßen sich daran. Was? In 3 Tagen willst du ihn abreißen und wieder aufbauen? Lächerlich. 40 Jahre hat man gebaut und du willst in 3 Tagen. Und er sprach von seinem Leib. Von dem wahren Heiligtum. vom wahren Zelt der Begegnung. Und das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Für die, die das nicht verstanden haben, die sich daran geärgert haben, die nicht verstanden haben, dass nicht dieser eine Tempel der eine Tempel ist, sondern dass der Herr der Herrscher der wahre Tempel ist, das wahre Heiligtum. Für die ist es nicht der Stein, der kostbare Stein. Für die ist es ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Strauchens. Das heißt, sie stolpern darüber, sobald sie sich damit auseinandersetzen, sie ärgern sie sich, stoßen. Habt ihr schon mal angestoßen, so einem Stein oder so? Boah, so ein Zeh dran. Denken, wie kann man so viel Nerven in so einem unwichtigen Körperteil da unten haben? So viel Schmerz. Und dann kommt Ärger. Ich glaube, das Bild ist. Und nochmal drauf. Noch mehr Schmerzen. So machen die es. Die stoßen sich an ihm und das tut weh. Das hinterfragt sich. Und statt, dass sie sich demütigen, die ärgern sie sich darüber. Und dann straucheln sie. Und wer? Wer ist das? Straucheln für die beiden Häuser Israels. Alle stoßen sich dran. Eine Stelle noch und dann mache ich Schluss für heute. Jesaja 28. Und dann werden wir nächste Bibelstunde unser Wortstudium hier fortsetzen. Diese Stelle will ich noch kurz machen. Nein, das schaffe ich nicht. Ich habe gerade gesehen, was da alles drinsteckt. Zaffler, zaff, zaffler, zaff, kaffle, kaff, kaffle, kaff. Das schaffen wir nicht in einer Minute. Okay, dann nehmt das mit. Ich werde nächste Bibelstunde wieder den Petrus-Text lesen und dann Jesaja 28 aufschlagen. Okay, also. Ich möchte beten. Jesus Christus, mein Gebet von ganzem Herzen ist, Herr, dass wir uns nicht daran stoßen, dass wir uns nicht daran ärgern, an dem herrlichsten Evangelium, der herrlichsten Botschaft, die es gibt. Dass allein in dir die Ruhe ist und dass allein in dir der Frieden ist, dass allein in dir die Vergebung ist, allein in dir die Gnade ist. Du bist das einzige Tor, durch das man hineingeht und die Gerechtigkeit empfängt. Ich danke dir dafür. Auf keinem anderen Weg und in keinem anderen Namen gibt es Heil als nur in den Namen Jesus, in deinem Namen, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Ich bitte dich, Herr, ich bitte dich, führe uns tiefer in diese herrliche Wahrheit und zeig uns die Kostbarkeit dieses Steines, dieses Edelsteines, dieses kostbaren Steines, wie herrlich es ist, dass wir es glauben dürfen, dass wir es annehmen dürfen und dass wir es bezeugen dürfen. Herr, du hast alles vollbracht. Ich danke dir dafür. Amen. Ich wünsche einen schönen Abend.